Die Vorstellung, dass Gott einmal alles neu machen wird, fasziniert und erschreckt zugleich. Wie geht er mit all dem Unrecht, der Rebellion und dem verborgenen Widerstand in den Herzen der Menschen um? Die Offenbarung schildert, dass selbst nach einer Zeit, in der Christus sichtbar herrscht und vieles wiederhergestellt ist, im Inneren des Menschen immer noch eine tief verwurzelte Auflehnung steckt. Gott übersieht das nicht, sondern führt seine Geschichte mit der Menschheit so, dass am Ende nichts Böses übrig bleibt, weder in den Herzen noch in der Schöpfung. Die letzte Rebellion und das Gericht vor dem großen weißen Thron gehören zu dieser großen Reinigung, in der Gott Gerechtigkeit aufrichtet und eine völlig erneuerte Schöpfung vorbereitet. Gottes Ziel mit den Heilszeiten und dem tausendjährigen Königreich. Die Bibel entfaltet die Geschichte Gottes mit der Menschheit nicht als eine einzige, undifferenzierte Zeit, sondern als geordnete Abfolge von Heilszeiten. Jede dieser Phasen trägt ein eigenes Gewicht, Gott offenbart sich, prüft, erzieht und führt weiter. Schon nach der Sintflut, nach der Berufung Abrahams und nach dem Auszug Israels aus Ägypten zeigt sich dieses Prinzip. Nach dem Erlass des Gesetzes und dem Aufbau der Stiftshütte am Sinai etwa gab Gott seinem Volk die Opferordnung und den priesterlichen Dienst, um es einzuüben in Anbetung, Gemeinschaft und Heiligkeit. All dies waren vorbereitende Schritte für sein eigentliches Ziel, eine Wohnstätte Gottes bei den Menschen, in der er und sein erlöstes Volk sich gegenseitig genießen. Diese Wohnstätte erscheint am Ende der Schrift als das neue Jerusalem, die vollendete Einheit Gottes mit einem durch ihn gereiften Menschengeschlecht. Himmlische Heere werden dort ihr Lager aufschlagen, und die Nationen unter dem Einfluss von Gog und Magog werden uns angreifen. Die geliebte Stadt ist Jerusalem, die Wohnstätte des Überrestes Israels. Die Überwinder und der Überrest Israels werden im tausendjährigen Reich Gottes treues Volk auf der Erde sein, das mit Gott und für Gott dasteht. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum es zwischen dem heutigen Zeitalter und dem neuen Himmel und der neuen Erde noch das tausendjährige Königreich gibt. Dieses Reich ist nicht die endgültige Vollendung, sondern die letzte Heilszeit auf der alten Erde. Hier belohnt Christus diejenigen, die im jetzigen Zeitalter in Treue und Liebe zu ihm gereift sind, indem sie mit ihm herrschen. Andere Gläubige, die zwar errettet sind, aber in ihrer kindlichen, fleischlichen oder selbstbezogenen Haltung stehen geblieben sind, erfahren in dieser Phase eine ernsthafte, aber von Liebe getragene Erziehung. Gott benutzt dann nicht nur offensichtliche Gnadenmittel, sondern auch strenge Umstände, Verluste, Enttäuschungen und Begrenzungen, die wie ein Spiegel alle verborgene Unreife ans Licht bringen. Nichts davon dient zur Verdammnis, es dient dazu, dass am Ende das Reich dem Gott und Vater übergeben wird, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Der Tausendjahr-Abschnitt macht deutlich, wie ernst Gott es mit der inneren Verwandlung seines Volkes meint. Es reicht nicht, dass Schuld vergeben wird, das Herz soll umgestaltet, die Gesinnung erneuert, der Charakter von Christus geprägt werden. Manche Lektionen des Vertrauens, der Demut und der Liebe werden bereits jetzt gelernt, andere werden in jener kommenden Heilszeit nachgeholt, bis keine Spur von kindischer Selbstbehauptung mehr in den Erlösten steckt. Der Tod, der letzte Feind, wird weggetan und mit ihm alle inneren Wurzeln, die zur Sünde gezogen haben. Wenn Gott dann den neuen Himmel und die neue Erde hervorbringt, ist sein Volk nicht mehr halbfertig, sondern als Braut zur Hochzeit bereit. Wer diese Perspektive auf Gottes Handeln annimmt, schaut anders auf die Gegenwart. Schwierigkeiten, Verzögerungen und innere Kämpfe erscheinen nicht mehr als sinnlose Brüche, sondern als Bausteine einer sorgfältigen Erziehung zur Reife. Das tröstet, Gott lässt keinen Mangel einfach stehen, weder in der Geschichte noch im einzelnen Leben. Er ist entschlossen, das Werk, das er begonnen hat, zu vollenden, durch Gnade und, wo nötig, durch heilsame Strenge. Inmitten eines wechselvollen Weges darf der Glaube sich an dieser Zusage festhalten, was Gott im Blick auf das große Ziel tut, ist nie halbherzig. Er führt durch alle Heilszeiten hindurch zu dem Punkt, an dem er bei den Menschen wohnen kann, ohne dass noch irgendetwas seinem Licht widerspricht. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Der Tod, der letzte Feind, wird weggetan. Die Aussicht auf das tausendjährige Königreich lädt zu einem nüchternen, zugleich getrösteten Leben ein, nüchtern, weil das heute von der Ewigkeit her Gewicht bekommt, getröstet, weil Gottes Geduld länger reicht als unsere Unvollkommenheit. Die Gegenwart ist kein zufälliger Zwischenraum, sondern eine von Gott bestimmte Zeit des Wachstums im Leben bis zur Reife. Wer mit dieser Sichtweise lebt, nimmt Gottes Erziehen ernster und sein eigenes Tempo gelassener. Die Zusage, dass Gott am Ende jede Unreife aus seinem Volk entfernt, schenkt eine stille Zuversicht. Kein verfehlter Schritt, keine Zähigkeit im Inneren hat das letzte Wort, sondern der, der uns durch alle Zeiten hindurch auf das neue Jerusalem hin vorbereitet. Die letzte Rebellion und die endgültige Niederlage Satans. Die letzte Rebellion am Ende des tausendjährigen Königreichs wirkt zunächst befremdlich. Nach einer tausendjährigen Herrschaft Christi in Gerechtigkeit und Frieden, nach sichtbar gewordener Weisheit und Güte Gottes, könnte man erwarten, dass jede Auflehnung endgültig verstummt ist. Doch die Offenbarung berichtet anderes, Satan wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Unter idealen äußeren Bedingungen kommt ans Licht, was tief im ungeheilten Menschen verborgen liegt, ein Herz, das lieber autonom bleibt, als sich dem lebendigen Gott zu beugen. Die letzte Revolte entlarvt die Tiefe des Falls, nicht als Ausnahme einiger weniger, sondern als breit geteilte Möglichkeit des menschlichen Herzens. Satan verführt die Nationen zur Rebellion gegen Gott. Vers 8 sagt, dass Satan ausgehen wird, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, Gog und Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Die Nationen werden über die Breite der Erde hinaufziehen und das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt umringen. Hier sehen wir, dass Satan die Nationen verführen wird, gegen Gott zu rebellieren. Gerade darin liegt eine scharfe, aber heilsame Einsicht. Umgebung, Bildung, Kultur und sogar religiöse Formen können das Verhalten verändern, aber sie schaffen kein neues Herz. Über tausend Jahre hinweg werden Menschen unter dem sichtbaren Zepter Christi leben, und doch genügt ein einziger Impuls Satans, um eine unzählbare Menge zum Aufstand zu sammeln. Das zeigt, dass wahre Erneuerung nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen geschieht. Nur das Leben aus Gott, das er durch den Heiligen Geist schenkt, bricht die Macht der versteckten Rebellion. Alles andere kann lange Zeit angepasst wirken und sich dennoch gegen Gott wenden, sobald der äußere Druck wegfällt oder eine andere Stimme attraktiv erscheint. Zugleich lässt diese Szene keinen Zweifel an der Souveränität Gottes. Satan agiert nicht als selbstständiger Gegenspieler, der überraschende Wendungen in die Geschichte bringt, sondern als Besiegter, der nur innerhalb der von Gott gesetzten Grenzen handeln darf. Dass er am Ende der tausend Jahre losgelassen wird, geschieht nicht gegen, sondern unter Gottes Willen. Seine letzte Aktivität ist der Anlass, die im Menschen verborgenen Haltungen endgültig offenbar werden zu lassen. Ohne langwierige Auseinandersetzung beendet Gott den Aufstand, Feuer fällt vom Himmel, verzehrt die rebellischen Heere, und der Teufel wird in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, an den Ort, der bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Damit ist die Quelle aller Täuschung und aller Auflehnung endgültig ausgeschaltet. Wer an Christus glaubt, darf diese letzte Rebellion daher nicht als dunkle Drohkulisse lesen, sondern als Offenlegung einer schon jetzt gültigen Wahrheit. Die Macht des Bösen ist real, aber begrenzt, seine Bewegungen sind heftig, aber nicht herrschend, sein Ende ist besiegelt. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, heißt es. Jede Erfahrung mit der Anfechtung, jeder innere Kampf, in dem die Stimme der Versuchung laut wird, findet vor diesem Hintergrund statt. Das bewahrt vor Naivität, aber auch vor Resignation. Die Geschichte des Bösen läuft nicht ins Offene, sondern in einen von Gott bestimmten Schlusspunkt. In dieser Gewissheit kann das Herz ruhig werden, selbst wenn die Kräfte der Finsternis noch einmal aufbrechen, bleiben sie doch mitten in ihrem Aufbäumen nichts weiter als das letzte Zucken eines schon gerichtlich überwundenen Gegners. Und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Im Licht der letzten Rebellion wird der Glaube realistischer und zugleich ruhiger. Realistischer, weil er erkennt, wie tief die Neigung zur Unabhängigkeit im Menschen steckt und wie verführerisch die Stimme des Bösen sein kann, sogar unter guten Bedingungen. Ruhiger, weil er weiß, Satans Spielraum ist begrenzt, sein Ende sicher, seine Täuschung durchschaut. Die innere Haltung verschiebt sich vom Erschrecken zur Wachheit und vom Misstrauen zur Zuversicht. Wer Christus als den Herrscher der Geschichte sieht, muss nicht jedem Aufruhr der Zeit panisch folgen, sondern darf im Vertrauen bleiben, dass Gott auch die letzten, heftigsten Wellen des Widerstands in sein Ziel einbaut und am Ende alles, was sich gegen ihn erhebt, ohne Rest beiseite tut. Das Gericht vor dem großen weißen Thron und die Ernsthaftigkeit der Ewigkeit. Das Bild des großen weißen Throns, das Johannes in der Offenbarung sieht, führt an den äußersten Rand der Geschichte, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Weiß steht hier für ungetrübte Reinheit und vollkommene Gerechtigkeit. Der auf diesem Thron sitzt, ist niemand anders als Christus, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der für die Welt am Kreuz hing, ist derselbe, vor dem am Ende die Welt steht. In dieser Einheit von Erlöser und Richter liegt Trost und Ernst zugleich, Trost, weil der Richter das Herz des Menschen aus eigener Erfahrung kennt, Ernst, weil derselbe, der zur Umkehr rief, nun das endgültige Urteil spricht. Zeitalter gab es einige lebendige Wesen mit Geistern. Nach Gottes Gericht über Satan und diejenigen, die ihm in seiner Rebellion folgten, wurden diese Wesen zu Dämonen, und das Meer wurde ihre Wohnstätte. Aus diesem Grund veranlassten die Dämonen die Schweine, sich in das Meer zu stürzen. Die Szene ist umfassend, die Toten, die Großen und die Kleinen, stehen vor dem Thron, niemand bleibt draußen, kein Leben entzieht sich dem Licht. Es heißt, Bücher wurden geöffnet, ein Bild dafür, dass vor Gott nichts verloren geht und nichts vergessen ist. Jedes Werk, jedes Wort, jede Haltung ist ihm bekannt und wird zur Sprache kommen. Zugleich wird ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Hier zählt nicht, was Menschen geleistet haben, sondern ob sie in der lebendigen Verbindung mit Christus stehen. Die Verdammnis der Ungläubigen geschieht nicht nur wegen ihrer Werke, sondern vor allem, weil ihre Namen nicht geschrieben gefunden wurden im Buch des Lebens. Damit bestätigt sich, was das Evangelium schon jetzt sagt, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Dieses Gericht hat eine doppelte Zielrichtung. Einerseits schafft es vollkommene Gerechtigkeit, Unrecht, das auf Erden nie aufgearbeitet wurde, Worte, die im Verborgenen verletzten, Taten, die von keinem irdischen Richter erfasst wurden, werden nicht unter den Teppich gekehrt. Gott nimmt den Schmerz der Opfer ernst, indem er das Böse nicht relativiert, sondern ans Licht bringt und beim Namen nennt. Andererseits führt das Gericht eine endgültige Scheidung herbei, wer bewusst im Unglauben bleibt, stellt sich selbst außerhalb der Gemeinschaft mit Gott und muss die Folgen tragen. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Sogar die großen Feinde, Tod und Hades, verlieren damit ihre Existenzberechtigung, sie werden nicht verwaltet, sondern beseitigt. Für die, die Christus gehören, ist dieses Bild kein Anlass zu hysterischer Angst, sondern zu ehrfürchtiger Zuversicht. Ihr Name steht im Buch des Lebens, weil Christus sie mit seinem Blut erkauft hat, nicht weil ihre Bilanz makellos wäre. Gleichzeitig relativiert diese Gewissheit nicht die Bedeutung des Lebenswandels, sondern vertieft sie, was hier gelebt, gesprochen, geliebt wird, hat Bestand vor Gott oder nicht. Am großen weißen Thron zeigt sich, was nicht aus Christus ist und darum keinen Platz im Reich der Herrlichkeit haben kann. Diese Einsicht ist schmerzhaft und befreiend zugleich, denn sie macht deutlich, wie sehr Gott die Seinen für eine Zukunft vorbereitet, in der nichts Gemeines und kein Greuel mehr Raum hat, sondern nur das, was geschrieben ist im Buch des Lebens des Lammes. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Das Gericht vor dem großen weißen Thron macht die Ewigkeit greifbar und das Heute wertvoll. Wer weiß, dass Christus der von Gott eingesetzte Richter über Lebende und Tote ist, muss sich nicht mehr vor menschlichen Urteilen verzehren und nicht an eigener Rechtfertigung aufreiben. Die letzte Instanz steht fest und ist zugleich der, der sich am Kreuz hingegeben hat. Das schenkt Mut, aufrichtig zu leben, auch dort, wo es kostet, und rüstet dort, wo Unrecht ungesühnt bleibt. In der Gewissheit, dass der eigene Name im Buch des Lebens geschrieben ist, kann das Herz zur Ruhe kommen, nicht in Gleichgültigkeit, sondern in einer Hoffnung, die durch Ernst geht und darum umso tragfähiger ist. Herr Jesus Christus, vor deinem großen weißen Thron wird alles offenbar, und doch dürfen deine Erlösten wissen, dass ihre Namen im Buch des Lebens stehen. Danke, dass du die Macht Satans brichst, die Rebellion des menschlichen Herzens ans Licht bringst und am Ende jede Spur von Tod und Finsternis beseitigst. Festige den Glauben, dass dein Gericht vollkommen gerecht ist und deine Gnade stärker ist als jede Schuld, damit dein Volk heute schon in Ehrfurcht, Vertrauen und Hoffnung vor dir lebt. Lass die Gewissheit des kommenden neuen Himmels und der neuen Erde unsere Sicht auf Leid, Versuchung und Ungerechtigkeit verändern und erfülle uns mit der Freude auf deine ewige Wohnung, in der Gott alles in allem ist. Amen.